Baumhaus. Digitale Stadt. Vom Baum aus. Grüne Gedankenhäppchen. Mit Ruth Bamberg. Im Interview Pelin Osman und Felix Blüttke.
Ja, hallo aus dem Baumhaus und schön, dass ich heute Morgen mitten im Endspurt für die Kommunalwahl Pelin Osman und Felix Lüttke von den Grünen, und zwar auf Platz 2 der Felix und auf Platz 5 die Pelin hier sitzen habe. Die wollen in den Stadtrat und allen Prognosen folgend müsste das klappen. Hallo Felix.
Hi, da sollte nichts mehr schief gehen, mit dem in den Stadtrat kommen.
Pelin, du machst jetzt auch schon seit wie vielen Wochen machst du Straßenwahlkampf?
Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. 5 Wochen oder kommt hin, oder? Oder ja, 6 Wochen.
Also es, und wie ist das so? Die Menschen, denen du begegnest, freuen die sich über dich?
Ich denke schon. Ich muss sagen, wir haben im Moment echt viel Zuspruch und die Leute sind positiv gestimmt. Sie sind sehr interessiert. Also ich kann im Moment eigentlich, ich kann mich nicht beschweren und es macht gerade total Spaß. Wir sind ja auch in der Woche noch unterwegs, verteilen immer noch die Erstwählerbriefe und ja, treffen dort auch vor Ort noch viele junge Menschen auch, und der Austausch ist eigentlich immer total positiv und es macht total Spaß. Und so kann das noch die Woche weitergehen bis zur Wahl. Wir freuen uns.
Diese Woche gab es eine Veranstaltung mit Robert Habeck in Duisburg. Felix, erzähl mal was.
Ja, also Robert Habeck hat ja schon, der war ja letztes Jahr schon im Europawahlkampf bei uns da, um uns zu unterstützen, was halt auch ein ganz toller Wahlkampf war, weil, also ich mache ja, ist ja auch nicht mein erster Wahlkampf jetzt. Ich habe ja auch schon zum Beispiel die Landtagswahlkämpfe und Bundestagswahlkampf 2017 mitgemacht, wo die Stimmung ganz anders war. Und jetzt ist das alles viel, viel positiver und viel mehr Menschen gehen auf uns zu und sagen, boah, ich habe 40 Jahre lang die SPD gewählt, aber dieses Mal ist das anders. Und das macht halt unheimlich viel Spaß und motiviert einen da auch. Und da hilft das dann natürlich, wenn so jemand wie der Bundesvorsitzende dann einmal sich Zeit nimmt, bei uns vorbeikommt, obwohl wir jetzt keinen Oberbürgermeister wählen, und sich dann da trotzdem mit, ich glaube, es waren fast 200 Leute da. Wir hatten im Stream teilweise, am Ende haben irgendwie schon 600 Leute sich den Stream angeguckt. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Zeichen, auch was das irgendwie so unterstreicht, dass es jetzt halt diesen Aufbruch zur Veränderung auch in der Stadt gibt.
Okay, das Baumhaus ist ja, wir stehen ja für die Kultur der Digitalität. Und immer wieder geht es uns ums Digitale. Und in Duisburg ist das natürlich speziell ein großes Thema, weil Duisburg eine von jenen Städten ist, die sich in naher Zukunft vollkommen rasant, wahrscheinlich anders oder eigentlich vielleicht noch schneller als die meisten anderen Städte in Deutschland auch, aber doch verändern wird. Es gibt eine ökologische Transformation, es gibt eine wirtschaftliche Transformation, es gibt aber eben auch eine digitale Transformation, die alle Lebensbereiche betreffen wird. Pelin, dein Fachgebiet ist die Schule. Sag mal, bitte sprich von dir und wofür du im grünen Zusammenhang stehst.
Ja, genau. Du weißt ja, ich bin Grundschullehrerin im Duisburger Norden und bin auch mit dem Thema Bildung und Schule angetreten. Das ist mein Themenschwerpunkt. Und ja, wir haben eben gerade im Duisburger Norden oder generell an Duisburger Schulen noch viele Baustellen, gerade im Thema Digitalisierung, die jetzt durch die aktuelle Corona-Krise natürlich ganz deutlich geworden sind. Ja, da gibt es auf jeden Fall viel zu tun, aber wir haben auch vieles in unserem Wahlprogramm schon bereits vor der Corona-Phase mit aufgenommen, wir haben da tolle Projekte. Wir wollen das Ganze Schritt für Schritt voranbringen, effektiv voranbringen, weil die Digitalisierung, das ist ein Zukunftsthema. Wir sind schon mittendrin, aber das gewinnt immer mehr an Wichtigkeit und die Schülerinnen und Schüler müssen einfach den richtigen Umgang auch lernen. Und da sind wir leider ja noch nicht ganz so weit im Vergleich zu anderen Städten. Und dafür möchte ich mich auf jeden Fall einsetzen. Also abgesehen von der Digitalisierung möchte ich auch endlich, dass alle Schulen in Duisburg die gleiche Ausstattung haben, weil das ist leider auch noch nicht der Fall. Und ja, Thema Schule und Bildung, da wird hoffentlich viel passieren im Rat. Und dafür setze ich mich ein.
Wenn du im Rat der Stadt sein wirst, was wahrscheinlich passieren wird, wird womöglich die Frage auf uns zukommen, inwieweit die Bildung zum Beispiel auch in der Grundschule schon auf eine Form der Arbeit in Zukunft sich einstellen muss. Mit anderen Worten, die Bildung ist ja existenziell eine Grundlage dafür, später ins Berufsleben zu gehen. Und inwieweit sind die Duisburger Schulen oder vielleicht sogar auch deine Grundschule schon darauf vorbereitet, dass Digitale in der sich ändernden Arbeitswelt mit zu berücksichtigen, im Zusammenhang zum Beispiel mit euren Konzepten, also pädagogischen Konzepten, oder ist vielleicht in der Grundschule noch nicht so wichtig und betrifft erst die anderen Schulformen?
Ja, also vielleicht vorab, die Bildung ist ja nicht nur vorbereitend für den Beruf, sondern ich bin der Meinung, dass die Bildung ein Grundbaustein unserer Demokratie ist. Unsere Aufgabe an der Schule als Lehrkräfte ist ja, unsere Schülerinnen und Schüler schon ab Klasse 1 zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern auszubilden. Und da ist das auch besonders wichtig. Die Kinder sind nun mal vernetzt, also sie haben Zugang zu YouTube, anderen Channels und was es da alles so gibt. Und man muss wirklich in Klasse 1 beginnen, solche Channels oder solche Seiten auch kritisch zu hinterfragen. Man muss den Schülerinnen und Schülern einfach beibringen, ja, vielleicht auch Fake News zu erkennen, und damit kann man schon früh starten. Man soll es auch, es gibt ja bereits Konzepte dafür. Wir haben ja unseren Medienkompetenzrahmen in Nordrhein-Westfalen und da ist das auch schon so verankert, dass es ab Klasse 1 losgehen kann. Nur wenn man eben keine funktionierenden Computer hat und die Kinder im Norden besonders auch zu Hause nicht mit den notwendigen Endgeräten oder mit einem Internetanschluss ausgestattet sind, dann ist das Ganze natürlich total schwer umzusetzen. Da kann ich noch so gute pädagogische Konzepte haben. Wenn die Geräte fehlen, das sind ganz banale Sachen, dann erschwert das Ganze oder bremst es auch komplett ab. Und wir haben jetzt einfach gerade aktuell gemerkt, unsere Kinder sind nicht ausgestattet, unsere Schule ist nicht ausreichend oder gut genug ausgestattet und wir haben ausschließlich analog gearbeitet. Das bedeutet, wir konnten unseren Kindern nichts digital zuschicken. Es gibt ganz tolle digitale Medien, die hätte man nutzen können, aber ja, wir haben wirklich Materialpakete zusammengestellt und diese dann verteilt, also obwohl es tolle Sachen gibt, ja, kann man sie leider nicht immer anwenden.
Felix, zum Thema Arbeit. Die Arbeit wird sich ändern in Zukunft, sehr massiv. Und siehst du aus grüner Perspektive natürlich Duisburg bereit für diesen digitalen Wandel im Hinblick auf Ausbildung?
Also bei der Ausbildung, das hängt ja auch ein bisschen damit Schulbildung zusammen, ist ja so das Problem tatsächlich, dass halt so das ganze Schulsystem eigentlich noch gar nicht zu 100% darauf eingestellt ist. Also das ist immer noch sehr unflexibel und auch sehr in diesen, ne, man produziert am Fließband irgendwie für eine Industriegesellschaft, die es so gar nicht mehr gibt. Und also wir haben ja auch in diesem Rahmen des Digitalisierungspolitikpapiers immer wieder gesagt, so die in den Schulen müssten die Kinder eigentlich dir das Handwerkszeug für Berufe lernen, die es heute noch gar nicht gibt. So, weil sich das halt alles so schnell verändern wird, dass es viel wichtiger ist, die Kinder in den Schulen halt so auszubilden, dass die auch mit sich verändernden Maßgaben weiterkommen. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Ausbildung, dass man halt so super spezialisierte Ausbildung hat, weil man davon ausgehen kann, okay, den Beruf, den du da jetzt erlernst, den wird es die nächsten 40 Jahre geben und du machst dann, ne, du gehst 40 Jahre lang zum gleichen Arbeitnehmer, danach gehst du in Rente mit Betriebsrente und lässt dich in deinem Eigenheim nieder, was du dir dann noch leisten konntest. Das ist ja ein Gesellschaftsmodell und ein Arbeitsmodell, was in den 70ern super aktuell war, aber was halt einfach jetzt schon für die meisten Menschen einfach nicht mehr existiert. Also die wenigsten bleiben ewig lange bei einem Arbeitgeber und da gibt es halt auch nicht im gleichen Maße mehr so diese Absicherung dabei. Und das ist dann halt das, wo die Politik einsetzen muss. Also zum einen die Ausbildungsprozesse halt so flexibel zu machen und die Möglichkeiten auch den Unternehmen dafür zu geben, dass so flexibel zu handhaben, dass man sich an so verändernde Welt auch flexibel und schnell anpassen kann. Und wenn man sich dann halt den Gedanken macht, dass die Welt wahrscheinlich rasant ändern wird und das Schulsystem auf einer politischen Ebene noch nicht darauf eingestellt ist, dann kommen in Duisburg nochmal ganz andere Voraussetzungen drauf. Pelin hat das ja gerade gesagt, also an vielen Stellen fehlt es an Endgeräten, aber wenn man mal ehrlich ist, an vielen Stellen fehlt es auch einfach an Klassenräumen. So, dann, ne, also wenn Kinder in Containern unterrichtet werden oder sich ein Fenster nicht offen lässt oder man keine Steckdosen in den Klassenzimmern hat, so, dann ist das eigentlich das, worüber man erstmal reden muss, bevor man, also man muss es natürlich gleichzeitig machen, aber die ganzen schönen Endgeräte nützen dann ja auch nichts, wenn man irgendwo in einem Container sitzt, der kein WLAN hat. Und das heißt, wir müssten auch in Duisburg auf der Grundebene eigentlich erstmal die Voraussetzungen schaffen dafür, dass das passieren kann. Und da ist Duisburg null vorbereitet. Also uns fehlt es an allen Ecken und Enden an Schulraum. Deswegen haben wir auch in unser Wahlprogramm ja reingeschrieben, wir wollen erstmal neue Grundschulen bauen, wir wollen neue Sekundarschulen bauen oder andere weiterführende Schulen, weil genau das halt der Punkt ist. So, ne? Im Container kann man halt Kinder nicht auf eine sich schnell verändernde Welt vorbereiten.
Ist das ein Problem von Duisburg, von NRW oder ist das ein bundesweites Problem? Also diese schlechte Ausstattung?
Ne, das ist wechselt halt. Also das ist jetzt ein spezielles Problem von Duisburg, aber es ist ja in Nordrhein-Westfalen tatsächlich immer so, das hatten wir auch bei der Veranstaltung mit Robert Habeck dann gehört, dass halt wenn Fördermittel vergeben werden, dann passiert das mit der Gießkanne und alle bekommen erstmal gleich viel, anstatt dass man sich anguckt, okay, wo müssen denn jetzt Kinder besonders gefördert werden, dann sagt, okay, da muss halt mehr Geld hin als da, wo wo Kinder mit sehr viel mehr Voraussetzungen starten. Was natürlich auch Sinn macht. Es macht ja nicht Sinn, den Schülern, die zu Hause, weiß ich nicht, 6 Laptops, 3 Tablets und noch einen Computer von den Eltern zu haben, dass man da dann noch die 100.000 Euro reinsteckt, damit alle Kinder einen Laptop kriegen, während man halt im Duisburger Norden Kinder im Container sitzen hat, die Smartphones nur aus dem Fernsehen kennen.
Okay, du sprichst Prozesse an, die anders laufen müssen als bisher. Da müssen wir nochmal drauf kommen. Zurück zur Digitalisierung. Also das Problem in Duisburg ist schon mal eines für die Grundausstattung, aber es gibt auch ganz gute Ansätze und interessante Konzepte über die Grundausstattung mit Technik hinaus. Wie kann man den Schülerinnen und Schülern teilhaben, zum Beispiel mittels Digitalisierung noch besser ermöglichen, auch in Duisburg?
Ja, was eine gute Idee ist, mal abgesehen von den Endgeräten, die ja jetzt gestellt werden sollen. Wir haben in unserem Wahlprogramm noch was Zusätzliches, was vielleicht auch ganz gut auch in das Thema Schule passt, ist die Duisburg-Card. Wir haben das jetzt im Programm aufgenommen und das wurde in sämtlichen Arbeitskreisen behandelt, weil diese Duisburg-Card, ja, das ist so ein Wundermittel, weil es lässt sich sowohl auf die Schule anwenden oder auch im Bereich Soziales. Also ich glaube, wir können vieles einfacher machen, einfacher gestalten, den Zugang ermöglichen, wenn wir so eine Karte haben, die mit einer Duisburg-App verbunden ist. Damit meine ich konkret im Bereich Schule, dass, ja, wir haben da viel Papierkrieg. Wir haben die BUT-Anträge, die meistens, das ist Bildungs- und Teilhabe. Das ist ein Topf mit ganz viel Geld, die den Kindern, benachteiligten Kindern oder Familien ja zugutekommen sollen. Nur wenn diese Anträge unheimlich kompliziert sind und gerade ja Familien mit geringen Deutschkenntnissen davon dann Gebrauch machen sollen oder ja die Anträge stellen möchten, ist das Ganze mit vielen Hürden verbunden und das ist unheimlich kompliziert. Und wir hoffen oder möchten uns eigentlich mit dieser Duisburg-Card dafür einsetzen, dass der Zugang zu diesen Geldern vereinfacht wird, digital abgespeichert ist, also auch anonym vielleicht behandelt wird, dass Kinder eben nicht mit einem Formular an sämtlichen Kulturangeboten teilnehmen können, irgendwas vorzeigen müssen, sondern diese Duisburg-Card vorzeigen. Dazu soll es natürlich dann auch die entsprechenden Lesegeräte geben und somit ein einfacher Zugang zu allen Kultur- und Kunstangeboten möglich ist, aber auch Freizeitangebote. Ich glaube, gerade für Kinder ist das eigentlich ganz schön, wenn sie eben nicht mit einem Zettel von zu Hause irgendwas vorzeigen müssen, sich damit vielleicht ja outen als Hartz-IV-Empfängerin oder ähnliches. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Idee, eine Innovation, die wir voranbringen können. Das haben ja bereits andere Städte schon und das funktioniert wunderbar. Und ich glaube, jetzt abgesehen vom sozialen Bereich ist das ein den Duisburger Schulen auch eine gute Lösung.
Verstehe ich dich richtig, Pelin? Da sind sozusagen individualisierte Daten abgespeichert, also nicht so generalisierte Hartz IV, alle sind Hartz IV-Empfänger oder sind sonst wie benachteiligt, deswegen haben die Card, sondern jeder Bürger hat so eine Card und da sind sozusagen verschiedene Bedarfe individualisiert abgespeichert. Für die Schule bedeutet das vereinfachte Anträge zu diesem BUT-Paket. Generell für Menschen könnten da Theatertickets hinterlegt sein. Was kann so eine ID, das hat ja was von der ID, ne? So eine Duisburg-Card. Was kann so eine Card noch?
Im Grunde ist es das schon. Also ne, die Idee, was es halt besonders macht, ist, die jeder Duisburger und jede Duisburgerin soll so eine Karte bekommen. Und je nachdem, welche individuellen Bedarfe man hat oder Leistungen man empfängt, werden dann halt zusätzliche Leistungen darauf verbucht. Aber auch als jemand, der überhaupt keine Leistung empfängt, kann man halt dann, ne, wie gesagt, ob man jetzt Theatertickets dann darauf abspeichern kann oder halt so Sachen wie der Freibadbesuch, wo wir jetzt ja auch in Duisburg dieses Riesentheater hatten, dass die Stadt es nicht hinbekommen hat, dass man Freibadkarten online kaufen kann. Das wäre natürlich auch sehr viel einfacher, wenn man das einfach über die App und dann ist es da hinterlegt und dann kann man damit ins Freibad reingehen. So als ein Anwendungsbeispiel dafür. So, das wäre halt eigentlich schon das, weil es den diskriminierungsfreien Zugang für alle Menschen erstmal gleich macht. Und dann die Frage, wo das Geld dann für herkommt, das geht dann halt nur die Leute an, die es betrifft und nicht irgendwie alle Menschen, die noch außen rum stehen.
Die Idee mit dieser Karte, das klingt sehr schön, das setzt natürlich voraus, dass wir einen sicheren Umgang mit den darauf gespeicherten Daten schaffen. Wir wissen heute, dass bei Amazon, Google und Co. keine sicheren Daten auf den Karten hinterlegt hinterlegt sind. Selbst die, eine Visa-Card oder eine Bank-Card, das sind alles Daten, die abgegriffen werden. Ist es vorgesehen, dass unsere Daten innerhalb von Duisburgs zum Beispiel speziell geschützt werden oder kann man das technologisch?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall möglich ist, dass wir halt sicherstellen, dass die Daten, das sind ja Duisburger Karten von Duisburger Bürgern, die Karten werden von der Duisburger Verwaltungsstelle rausgegeben. Alles, was da hinterlegt ist, also Bildungs- und Teilhabe, läuft jetzt auch über die Duisburger Verwaltung. Also ich sehe da eigentlich keinen Grund, warum man irgendwelche externen Dienstleister oder sowas damit reinziehen muss. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das schaffen, dass das alles über Duisburg abgewickelt sein wird. Und dann müsste es eigentlich auch sicher sein. Also weil Duisburg, die Stadtverwaltung selber, kann ja auch kein Geld wirklich mit den Daten verdienen. Und also wenn man ehrlich ist, die meisten Daten hat die Stadt ja so oder so schon auf andere Art und Weise erhoben. Und die müssen ja jetzt auch schon ein System gefunden haben, wie man Daten sicher abspeichert und verarbeitet. Und dass man da dann noch ein System andockt, dass man das dann irgendwie überprüft oder einen Sicherheitsweg findet. So, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall sicher funktioniert. Aber es stimmt, das muss die Grundvoraussetzung sein, dass die Daten sicher sind.
Genau. Apropos Verwaltung. Die Erfahrung jetzt mit der Verwaltung ist ja die, ja, wir können schon an jeden Sachbearbeiter eine E-Mail schicken. Ja, im Internet sind die allermeisten Telefonnummern publiziert. Und meine letzte Anfrage, als ich umgezogen bin, man möge mir den Sperrmüll abholen, das konnte ich tatsächlich komplett online erledigen. Ich weiß nicht, was man noch alles online erledigen kann. Terminvergabe geht auf jeden Fall schon mal. Ist das schon optimal?
Also das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang, aber an vielen Stellen natürlich nicht optimal. Also dass man jeden Sachbearbeiter per E-Mail anschreiben kann, würde ich auch widersprechen. Also in der Regel hat man einfach so Sammel-E-Mails und da muss man dann hoffen, dass das auch an der richtigen Stelle ankommt, weil die Sache mit der richtigen Stelle natürlich auch nochmal so ein verwaltungsspezifisches Relikt ist. Da muss man sich auch noch Gedanken drüber machen, wie man damit in Zukunft umgeht. Aber ansonsten geht natürlich noch viel mehr. Also ich halte es für absolut vorstellbar und ich glaube auch für sinnvoll, wenn wir es schaffen, die Verwaltung und die Verwaltungsstrukturen insgesamt zu 100% digitalisieren, sodass man tatsächlich eigentlich nicht mehr zum Bürgeramt oder ins Rathaus oder sonst wohin muss, wenn man es nicht unbedingt möchte. Also das muss natürlich trotzdem weiter offen sein, weil nicht jeder kann, ne, die Technik auf die gleiche Art und Weise bedienen. Aber dass man die Möglichkeit schafft, dass eigentlich alles auch von zu Hause oder von unterwegs und flexibel und zu jeder Zeit erledigt werden kann, das, glaube ich, ist nicht nur machbar. Also man sieht das ja in Europa, an vielen Stellen passiert das einfach schon. Ich glaube, dass es auch sehr wünschenswert wäre und für viele Menschen eine große Erleichterung wäre und auch in der Verwaltung einiges an Erleichterung und Effizienz schaffen kann.
Also ich bleibe noch mal einen Moment, Pelin, entschuldige bei der Verwaltung. Es ist gerade so spannend. Die Verwaltung ist ja irgendwie ein träges Gebilde und sehr oft ist es so, dass du mit einem Anliegen zwar den richtigen Sachbearbeiter findest, aber das ist mühsam und so weiter. Wir haben natürlich inzwischen sowas wie Open-Data-Strukturen. Wir kennen sowas wie, dass man Prozesse anders steuert und anlegt. Felix, im Zusammenhang mit der Digitalisierung und der grünen Tätigkeit im Stadtrat zukünftig, was können die Grünen sich vorstellen, da zu verändern oder die Veränderung zumindest anzuschieben?
Ich befürchte, wir müssen da zwei Ebenen dabei unterscheiden. Das eine ist, was wir uns vorstellen können und das andere, was wir über unsere Tätigkeit im Stadtrat tatsächlich da machen können, weil sowas wie grundlegende Verwaltungs- und Personalstruktur grundsätzlich vom Oberbürgermeister bestimmt wird. Und solange, ne, da können wir halt über Anträge versuchen, das zu beeinflussen, aber wir können ihn wahrscheinlich nicht dazu zwingen, Dinge so zu machen, wie wir sie gerne hätten.
Okay, wenn du alle Möglichkeiten hättest.
Genau, aber das ändert natürlich nichts daran, dass wir da Ideen und Vorstellungen von haben. So Verwaltungen, wie sie jetzt aufgebaut sind, eigentlich überall in Deutschland, sind ja extrem hierarchische und bürokratische Gebilde. Und als die entstanden sind, war das natürlich ein riesengroßer Fortschritt. Ne? Man muss sich vorstellen, man kommt aus einem Feudalsystem, wo dann ein großer Herrscher irgendwelchen Untergebenen was gesagt hat. Und dann ist das irgendwie passiert. Aber dadurch, dass man jetzt dieses System eingeführt hat, wie es jetzt ist, was auch immer noch gut funktioniert, da muss man sich nicht vertun. Wenn man es vergleicht mit wie Verwaltung in vielen anderen Ländern funktioniert, haben wir in Deutschland noch ein sehr gutes Verwaltungssystem, was sehr effizient die Aufgaben erledigt, die daran gestellt werden. Ich glaube nur, es könnte besser sein und es könnte moderner sein und es könnte flexibler an die modernen Strukturen angepasst werden oder an das, was in der Zukunft kommen wird. Und da stellen wir uns dann halt vor, also wenn man jetzt, wir hatten das Beispiel von dem Ralf Buchtal, der bei uns auch auf der Liste ist, der sagt, wenn er bei sich in der Schule eine Steckdose anbringen möchte, dann hat er insgesamt 3 verschiedene Träger, die er ansprechen muss. Das sind dann die Leute, die insgesamt für die Elektroinstallation in Schulen zuständig sind, die Menschen, bei denen er den Bauantrag stellen muss und die Leute dann, die das Geld bereitstellen. Und natürlich ist das keine effiziente Struktur. Wenn man für eine kleine Steckdose mit 3 verschiedenen Leuten reden muss, dann kostet das Geld, weil da 3 Leute dann, also mindestens 3 Menschen dran arbeiten müssen. Das kostet Zeit, weil diese 3 Menschen in der Regel halt auch einfach nicht miteinander Also was heißt, die reden nicht miteinander? Die würden miteinander reden, wenn das irgendwie in diesem Prozess vorgesehen wäre. Nur dadurch, dass man halt diese hierarchische alte Struktur hat, stellt man halt Anträge an die verschiedenen Stellen, die werden dann bearbeitet und dann ist die Verantwortung quasi beim Antragsteller, das irgendwie zusammenzubringen. Und das kostet halt extrem viel Zeit, es kostet Geld, ne, weil so viele Leute daran beteiligt sind und es kostet halt die Nerven von den Menschen, die den Antrag stellen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie ein Unternehmen, was jetzt neu gegründet wird, aufgebaut wird oder wie auch sich ältere Unternehmen, die es schon länger gibt, jetzt neu aufstellen, dann sieht man, dass halt in diesen hierarchischen, unflexiblen Strukturen, wo man halt sagt, okay, du bist jetzt für diese einen speziellen Sonderfall, also diese hochspezialisierten Strukturen, dass die eigentlich nicht mehr zukunftsfähig sind, weil halt auch gerade die Digitalisierung sehr viel mehr Flexibilität da ermöglicht, die man vielleicht früher, wo alles mit Papier gemacht werden musste, einfach nicht hatte. Das heißt, wir stellen uns eigentlich vor, dass diese Verwaltungsstrukturen ein bisschen aufgebrochen werden, dass man Hierarchien entfernt, da wo es sinnvoll ist und dass man dann mehr in so eine Art Teamstruktur reinkommt, dass man sagt, okay, die Leute, die jetzt daran arbeiten, dass die Schulgebäude funktionieren, so, die könnten wir auch alle zusammen in ein Team tun und dann sollen die halt zusammen Lösungen finden, dass man halt möglichst, ne, wenn Antrag kommt, dass man das halt möglichst schnell, flexibel, effizient und mit den Antragstellern, also den Leuten, die etwas von der Verwaltung wollen, zusammenlöst und auf den Weg bringt. Und ich glaube, dass das schon mal als einfach als Grundidee, ne? Man muss sich dann natürlich im Detail nochmal Fragen stellen, was das für Folgen für Arbeitszeiten hat. Da muss man sich die Fragen stellen, wie schnell das irgendwie umsetzbar ist, wie das mit Beamtenrecht und so vereinbar ist. Aber dass man halt überhaupt mal sagt, okay, wir haben das Ziel dazu, dieses hierarchische, hochspezialisierte aufzubrechen und eine flexiblere, effizientere Verwaltung aufzubauen. Ich glaube, das ist etwas, was man schon mal festhalten könnte und was ich auch hoffe, dass wir das im nächsten Stadtrat irgendwie voranbringen können.
Die Stichworte dazu sind, glaube ich, agile Prozesse, um die es geht. Genau. Ja, toll. Also finde ich gut, dass es da überhaupt schon Ideen in die Richtung gibt, zu sagen, also finde ich herausragend gut, muss ich an dieser Stelle sagen, dass so klar ist, dass wir tatsächlich andere Prozessstrukturen brauchen, um den Wandel, der vor uns liegt, in den Griff zu kriegen. Das ist wirklich entscheidend, sehe ich auch so.
Ich würde noch gerne was ergänzen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, gerade für die Verwaltung, dass wir auch Anträge online rankommen, also digital, dass ich beispielsweise einen Antrag nicht unbedingt abholen muss, sondern mir den schnell ausdrucken kann. Vielleicht nämlich, warum ich das möchte. Vor 3 Jahren habe ich mich einbürgern lassen. Und ich hatte das schon mal in meiner alten Heimat, hatte ich diesen Zettel schon mal ausgedruckt und hatte es dann wieder sein gelassen. Ich dachte, ach komm, mit der griechischen Staatsbürgerschaft brauche ich ja jetzt mich nicht unbedingt einbürgern lassen. Dann habe ich mir vor 3 Jahren gedacht, jetzt machst du das mal endlich. Und als ich auf der Duisburger Seite war, habe ich diesen Antrag einfach nicht finden können. Dann habe ich da angerufen und die Dame lachte und sagte, den haben wir gar nicht. Da brauchen Sie einen Termin, da müssen Sie vorbeikommen und sich den Antrag abholen. Und gerade an der Stelle aus persönlicher Erfahrung finde ich, darf sowas ja auch nicht sein. Also es ist zeitlich einfach, ist man super unflexibel und ich denke, so einen Antrag sich ausdrucken, den zu Hause ausfüllen, schaffen die meisten und sollte auch möglich sein. Also das vielleicht ergänzen noch dazu, dass man wirklich auch die einfachsten Anträge sich online einfach downloaden kann und ausfüllen kann.
Mhm. Da geht es ja auch so ein bisschen dann um Barrierefreiheit einfach auch. Also ja. Ne, nicht jeder Mensch kann im gleichen Maße sich, also diesen Prozess einfach zu sagen, okay, ich rufe jetzt beim Amt an, ich telefoniere mich zur richtigen Stelle durch und stelle dann die richtige Frage an die richtige Person, die mir dann den Termin vermitteln kann. Das ist ja schon mal noch eine zusätzliche Hürde einfach in der Interaktion zwischen den Bürgerinnen und der Verwaltung, die man halt durch solche Lösungen einfach auch wegmachen könnte.
Genau, also ich verstehe Folgendes. Es könnte so etwas geben wie eine Duisburg-Card für jeden einzelnen Bürger. Mit dieser Card hat man sozusagen auch direkt so eine Art Schlüssel zur Verwaltung. Und die Verwaltung ist so aufgestellt, dass sie sozusagen diese Prozesse, also die Fragen oder die Bedarfe, die gestellt werden von den Bürgern über die digitalen Tools, und ich glaube, Open Data ist da interessant, sind dann einsehbar, sind abstimmbar und da wird unheimlich viel Zeit und Energie eingespart und kann besser genutzt werden. Und zwar aus meiner Sicht für neue Ideen, für bessere Ideen, für gemeinsame Aktivitäten, für alles Mögliche. Also die Duisburg-Card und eine bewegliche Verwaltung ist ein cooles Projekt auf jeden Fall.
Ich denke, die Verwaltung wird doch wirklich deutlich entlastet, weil die Daten werden ja einmalig dann aufgenommen in dieser Card. Und ich denke, wenn dann so ein Antrag gerade, ja, vielleicht schaffe ich es nochmal auf mit dem BUD-Antrag, wenn sowas nicht ständig neu gestellt werden muss, sondern man diese Karte hat mit allen relevanten Daten, entlastet das ja auch irgendwo unser Personal dann in der Verwaltung. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig.
Genau. Ich möchte noch ein anderes Thema anschneiden, und zwar die Rechten. Die Rechten im Netz einerseits und andererseits die Struktur in dieser Stadt. Wir haben, glaube ich, bundesweit das Problem, dass über die sozialen Medien und die sozialen Netzwerke und so weiter, diese Tools sind für alle da. Also nicht nur für die Kirche, die Social Media tatsächlich sozial benutzt, sondern eben auch für irgendwelche anderen Interessensgruppen, die radikalisieren, die Hass, Hate Speech propagieren, die Meinungsmanipulation betreiben und. Mhm. Das ist ja ein echtes Problem. Und ohne Zweifel kommt man dem nur mit Bildung nach. Anders gesagt, Bildung ist sicherlich ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Menschen sozusagen gestärkt sind, um Urteilsfähigkeit zu entwickeln und so, das ist ein Punkt. Aber wie schaffen wir diesen Übergang von, habt ihr da eine Idee, ist eine schwierige Frage, weil ich selbst habe darauf tatsächlich überhaupt keine Antwort. Wie schaffen wir den Übergang von so einer radikalisierten Meinungsstruktur, also Corona, Anti-Corona-Demos Berlin zum Beispiel, hin zu einem sachlichen, klaren, menschlichen, angenehmen, vielleicht auch Spaß machenden Dialog. Nicht unbedingt mit den Rechten, sondern mit den Bürgern zusammen. Diese Spaltungstendenz ist so gravierend aus meiner Sicht. Okay, wie sieht das in Duisburg aus? Haben wir da so viele verschiedene Gruppierungen, machen die Stress und wie gehen wir damit um?
Wenn ich allgemeiner anfangen darf.
Ja, bitte.
Also ich glaube, das Internet, was es halt mitgebracht hat, ist, dass Menschen zusammenkommen, die sonst nie zusammengekommen wären. Und das führt dazu, dass dann ne, der Typ, der sich irgendwo auf dem hinterletzten Dorf mit, weiß ich nicht, der sammelt Modelleisenbahnen mit einer Größe von maximal 2 Zentimetern und der war früher ganz alleine, weil das sich niemand dafür interessiert, aber über das Internet hat er die 200 anderen Menschen in Deutschland gefunden und kann sich darüber austauschen. So erfährt die neuesten News über kleine Modelleisenbahnen. So, das ist ja das ein Fortschritt, den das Internet mitgebracht hat, aber es führt dann halt auch dazu, dass halt die Leute, die als Hobby jetzt eben nicht kleine Modelleisenbahnen haben, sondern die als Hobby systematische Menschenvernichtung haben und das gerne professionell betreiben würden in Deutschland, die finden halt jetzt auch zusammen. Ich glaube aber, dass die sozialen Medien auch darüber hinwegtäuschen, wie groß das Problem dann in der realen Welt tatsächlich ist, weil da kommt sind in den letzten Jahren ja noch viel mehr Sachen, also viel mehr passiert und viel mehr dazu bekommen. Wenn man sich anguckt, wie die Differenz einfach ist, wenn wir in Duisburg jetzt hier für den 13. September hat Pegida wieder eine Demo angemeldet auf der Bahnhofsplatte, so da kann man auch ab mittags sehr gerne gegen demonstrieren gehen, nachdem man vorher wählen war. aber wenn man sich das anguckt, Pegida in Duisburg, ich glaube, also an dem höchsten waren da mal 100 Leute, aber in der Regel stehen da halt irgendwie 2 bis 5 Menschen, die sich dahin bewegen. Wenn man sich dann aber gleichzeitig anguckt, was in Duisburger Facebook-Gruppen oder zum Beispiel auch unter unserer grünen Duisburg-Seite los ist, dann müsste man davon ausgehen, dass es da Tausende oder Zehntausende Rechte gibt und eigentlich die Stadt kurz vorm Kippen wäre, dass die Rechten hier alles übernehmen. Aber das ist faktisch nicht so. Auch bei der Europawahl war es so, dass ich glaube 90% der Duisburgerinnen haben halt demokratische Parteien gewählt. Und das Problem wird halt durch diese sozialen Medien größer gemacht, weil diese Leute das sehr geschickt nutzen, um sich selber aufzublasen.
Genau.
Und dieser Aufblasprozess halt auch Selbstzweck teilweise ist, wo es halt darum geht, man stellt sich irgendwie als relevanter da. Und ich glaube, das Fatale daran ist, wenn vor allem klassische Medien den Umgang damit halt einfach nicht erlernt haben. Das ist also ne, der Umgang mit diesen Aufblasprozessen, habe ich das Gefühl, dass das etwas ist, was tatsächlich einen Bildungsmangel an vielen Stellen
genau.
ist. Weil man davon ausgeht, okay, das erzeugt im Internet irgendwie ganz viele Klicks. Ne? Also die Medien lernen, okay, wenn ich jetzt irgendwas über Ausländer schreibe und da kommt nur ein bisschen was Negatives drin vor, dann bekomme ich 1000 Klicks. Wenn ich richtig über die herziehe, bekomme ich 1 Million Klicks, so aus ganz Deutschland. Und natürlich befördert das irgendwie, dass man dadurch dann halt tatsächlich die Diskussion und die Art, wie wir über Dinge diskutieren, verändern wir nachhaltig dadurch, obwohl der Ausgangsgrund eigentlich gar nicht real wirklich existent ist.
D'accord, Felix, d'accord. Das ist tatsächlich so und das ist tatsächlich, wie ich finde, eine Aufgabe, die im Zusammenhang mit Bildung steht, unbedingt. Mhm. Ne? Also wie vermag ich es, Sachthemen anzuschauen und frei von Emotionen? Ich glaube, im Zusammenhang mit Digitalität ist es entscheidend übrigens, ne? Weil wir, um diese Systeme und digitalen Tools zu beherrschen, müssen wir eine gewisse Klarheit mitbringen. Was ich aber nachfragen will, Felix, oder auch gerne Pelin, weil du ja auch aus dem Norden kommst und irgendwie habe ich so den Eindruck, im Norden gibt es nochmal eine größere Spaltung in der Wahrnehmung als zum Beispiel in Neudorf oder so. Ich habe gestern zufällig, deswegen komme ich auf diese Frage, mit meinem Lieblingsbütchenbesitzer Ali gesprochen. Und Ali macht seit Jahrzehnten dieses Bütchen, macht das gut, das ist geradezu eine soziale Instanz. Man trifft sich da und trinkt Bier da und Ali fragt immer und jeden, wie es denn geht und kennt die Frauen und die Namen der Hunde und so weiter. Also Ali ist wunderbar. Der hat mir gestern erzählt, dass er sein Facebook-Profil gelöscht hat, über das er immer Werbung gemacht hat. Twitter, er hat keinen Twitter-Account, man hat dies nicht mehr, das nicht mehr. Und der Name Ali übrigens verrät vielleicht schon, dass man hört vielleicht schon an dem Namen Ali, da gibt es einen Migrationshintergrund und der hat all diese sozialen Medien, hat er abgeschaltet, obschon sie seinem Geschäft sehr dienlich waren. Warum? Weil er mit Hate Speech und mit rechten Beschimpfungen und so weiter so sehr überschüttet wurde, dass er da nicht weiter mitmachen konnte. Ne? Und er hat sich dann versucht, an Stellen zu wenden, übrigens an die Polizei. Die haben gesagt, ja, also die konnten nichts machen. Also der ist damit, fühlt sich sehr allein gelassen mit dieser ganzen Problematik.
Also bei uns ist, also ich kenne das natürlich, ne? Wir haben ja auch, wir betreuen ja auch unsere sozialen Medien und wir Grüne sind ja auch ein Feindbild der Rechten. Das heißt, wenn wir etwas posten und das kriegt ein bisschen Reichweite, dann ist überproportional viel Hass dabei. So, wir gehen damit so um, das wird halt einfach alles gelöscht und wer noch ein zweites Mal kommt, der wird dann halt auch geblockt. Das ist einfach so die Handhabe, die wir damit haben, weil, also ich habe kein Interesse daran, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Und ich zweifle auch bei vielen an, dass es Menschen sind. So, also,
ach so.
Es gibt ja noch die ganze Geschichte, dass halt irgendwie automatisierte Nachrichten irgendwo runtergepackt werden, gerade wenn es immer irgendwie gleichlautend ist. So, da habe ich irgendwie auch kein Interesse dran, da jetzt irgendwie groß in die Diskussion zu gehen mit Leuten, die halt dann halt vor allem einfach nur Hass verbreiten. So, aber das sind natürlich so jeder einzelne, die Einzelperson muss der Staat dann tatsächlich schützen. Also auch in dem Fall von Ali muss es da halt einen Weg gefunden werden, dass man da dann gegen vorgeht. Ich glaube, die Idee, dass man die Plattformen dafür zur Haftung ziehen kann, ist schon mal ein guter. Nur auch das funktioniert ja einfach nicht hundertprozentig richtig. Und also es wird ja auf europäischer Ebene gerade, gibt es ja auch ein Gesetzesvorhaben, was in die Richtung geht, wo es halt genau darum geht. So, wie bekommen wir das denn jetzt eigentlich hin, dass man als Staat da regulierend eingreifen kann, ohne dass dann halt überreguliert wird. Weil, ne, es läuft ja auch immer die Gefahr, dass man dann irgendwie Inhalte wegblockt, die irgendwie nicht weggeblockt werden dürften. Aber dass man sagt, alles, was irgendwie Hass ist, das kann oder muss gelöscht werden und dafür werden die Plattformbesitzer verpflichtet. Und wer das macht, der muss auch verfolgt und bestraft werden. So, ich glaube, dass man das halt irgendwie noch stärker macht. Das ist ganz wichtig, aber das können wir über die kommunale Ebene gerade nicht machen. Aber nächstes Jahr ist auch eine Bundestagswahl, da kann man auch die Grünen wählen.
Genau, das lassen wir heute auf keinen Fall ungesagt. Mir ist aber gerade noch eine Idee gekommen, und was man auf kommunaler Ebene nämlich machen kann. Als du erzählt hast, dass die Grünen folgendermaßen damit umgehen, ist mir bewusst geworden, naja gut, die Grünen, das ist so ein lustiger Haufen von aufgeschlossenen Menschen, die sich gegenseitig gute Tipps und Ideen weitergeben und kommunizieren. Vielleicht wäre es zum Beispiel für jemanden wie Ali gar nicht so schlecht, wenn es gäbe eine Stelle, die aufklärt, behilflich ist, wie man damit umgeht, Tipps gibt, die sagen kann, pass auf, du musst dich da nicht weglöschen, sondern du kannst es blockieren oder so. Also einfach so ein bisschen dabei behilflich ist, einen Umgang damit zu finden, denn ich glaube, wir müssen einen Umgang damit finden. Vor allen Dingen auch, weil du zu Recht erwähnt hast, dass dieses mittels Algorithmen die kritischen Inhalte rauszunehmen eben leider noch gar nicht die Lösung aller Probleme ist. Pillin, dir ist noch was eingefallen?
Ach so, nein, ich stimme dir da total zu, weil ich glaube, in den sozialen Netzwerken ist einfach, wie Felix ja schon sagte, die Wirklichkeit total verzerrt und ich glaube, wir müssen damit irgendwie leben können und gut mit umgehen können, gerade indem man sich darauf gar nicht einlässt, sondern die Sachen löscht. Ich finde es schade, wenn gerade solche Bütchenbesitzer oder kleine Unternehmen dann ihre Seite löschen, weil sie einfach angegriffen werden. Es ist auch gut, wenn man dafür eine Stelle dann hätte in der Stadt, auf kommunaler Ebene das irgendwie lösen kann, indem es dann Ansprechpartner gibt. Aber ich denke auch, ja, wenn wir jetzt in einer perfekten Welt wären, mit einer gut ausgestatteten Schule, muss man da, denke ich, auch anfangen, kleine Menschen schon auszubilden, eben sich nicht mit solchen Dingen zu befassen oder das sogar zu supporten, sondern da kritisch ranzugehen und eben nicht bei solchen Sachen mitzumachen, weil die Zahlen, die Felix ja genannt hat, machen ja ganz deutlich. Also ich glaube, viele würden sich das so in der realen Welt gar nicht trauen, mitzumachen und da komplett gegen Menschen mit Handicap oder mit Migrationshintergrund da so krass auszuteilen, sondern machen das eben geschützt in ihren vier Wänden. Ich glaube, da ist eben Aufklärung ganz wichtig und das muss bei den Kleinen schon anfangen. Aber wenn es dann eben doch dazu kommt, was ist ja leider oft passiert oder was es leider oft gibt, ist dann aber so ein Ansprechpartner auch eigentlich ganz gut, wenn wir den vor Ort hätten.
Genau, in eurem Programm oder in unserem Programm, muss ich ja sagen, gibt es ja auch so Bürgerstellen, so Bürgerinformationsstellen und so weiter. Da kann das ja angeschlossen sein. Ne?
Genau, wir haben, also genau, das ist vielleicht auch ein guter, ich wollte nur fragen, darf ich auch eine Frage an Pillin stellen?
Ja. Klar.
Und zwar, also Du hast es ja auch angesprochen, mit, dass man da die kleinen Menschen, dass man denen das beibringen muss. Und jetzt hatte Ruth das ja angesprochen mit, also es heißt bei uns ja Transferstation, also wo man halt diese Medienkompetenz auch irgendwie in die Breite der Bevölkerung reinträgt. Jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, also ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit. Die Lehrer, die da unfallfrei den Videorekorder bedienen konnten, waren schon ein Highlight. Wie sieht das denn aus mit so der Medienkompetenzfortbildung beim Lehrpersonal? Habt ihr da irgendwie Ansprechpersonen für die Leute, die das vielleicht noch nicht so gut können? Oder wie funktioniert das, um jetzt die Menschen, die vielleicht auch schon 20 Jahre im Schuldienst sind und das halt in ihrer Ausbildung nicht gelernt haben, so nachzubilden?
Es gibt Angebote, auch die Stadt Duisburg hat da gewisse Angebote. Das Gute ist, in der Lehrerausbildung ist das ja jetzt auch Thema. Allerdings ist das keine Pflichtveranstaltung, sondern die Universität Duisburg-Essen beispielsweise bietet da ganz, ganz viele Kurse an zum Thema Medienkompetenz. Und ja, die älteren Kolleginnen und Kollegen, gibt natürlich beide Varianten. Es gibt die, die das komplett ablehnen. Einige nehmen diese freiwilligen Veranstaltungen auch wahr und nehmen daran teil und bilden sich fort. Aber das ist natürlich alles freiwillig und das hängt dann wirklich individuell davon ab, wie ja engagiert dann so eine Lehrkraft dann auch ist. Ich muss sagen, bei uns, ich habe Glück, an meiner Schule sind alle total engagiert und man hilft sich untereinander. Was wir vielleicht brauchen, das wurde auch bei uns im Arbeitskreis Bildung auch oft thematisiert, dass wir vielleicht als Kommune wirklich einen festen Ansprechpartner brauchen, weil ich kann jetzt nicht sagen, dass es da einen Namen gibt, den ich dann irgendwie kontaktieren kann. Das brauchen wir auf jeden Fall, weil es ist schon schwierig, wenn eben unsere Computer dann ausfallen. Wir kriegen das natürlich dann so nicht geregelt oder können die Sachen dann nicht eben direkt zum Laufen bringen. Und ja, da brauchen wir auf jeden Fall eine Anlaufstelle, die dann für alle Schulen gleichermaßen noch in Anspruch genommen werden kann, weil ich glaube, das ist im Moment noch sehr, sehr kompliziert und leider haben wir eben an allen Schulen auch defekte Rechner und alles Mögliche. Und wir sind dann auch schon froh, wie du sagst, wenn wir dann den Beamer noch ganz flott angeschlossen bekommen und der dann funktioniert. Aber da, das haben wir auch auf dem Schirm als AK-Bildung und das würden wir dann natürlich auch gerne umsetzen.
Das heißt, man könnte das dann ja auch eigentlich kombinieren, ne? Wenn man dann sagt, wir haben so eine Anlaufstelle, wo halt die Lehrer, aber dann könnte der Ali vom Bütchen könnte sich halt genauso gut dann daran wenden, wenn wir einfach sagen, wir machen eine Digitalisierungsstelle bei der Stadt, wo man sich dran wenden kann.
Auf jeden Fall.
Das heißt Transfer, wie heißt das im Wahlprogramm?
Im Wahlprogramm haben wir das Transferstationen genannt. Das sind die Orte, an denen halt die Kompetenzen an Menschen generell vermittelt werden kann. So kann man es einfach sagen. Mhm. Das ist dann aber halt gleichberechtigt auf Augenhöhe. Und genau. Ja.
Also wahrscheinlich auch für kleinere Handwerksbetriebe mit, völlig egal. Sobald es geht um Fragen nach diesem rasanten digitalen Wandel, in welcher Hinsicht auch immer, gibt es einen Ort, an den man sich wenden kann. Finde ich cool.
Genau, vielleicht auch für kleinere Vereine oder auch für unsere älteren Mitmenschen. Ich meine, die dürfen wir ja auch nicht vergessen, weil die Digitalisierung, die ist ja so schnell, da muss man vielleicht auch die älteren Menschen mit abholen. Und ich glaube, auch Vereine, kleinere Gruppierungen können ja davon profitieren, wenn es dann solche Angebote dann für die Stadt gibt und diese dann auch leicht in Anspruch genommen werden können.
Ich hätte jetzt noch eine ketzerische Schlussfrage, aber vielleicht können wir das auch nicht machen, aber mich interessiert das. Also ich setze sie mal in Klammern. Wie sieht es denn bei den Kollegen der anderen Parteien, den Anwärtern und so weiter aus? Könnt ihr darauf zählen, dass die Thematik Digitalisierung, Agents of Change, dritter Strukturwandel in Europa, können wir davon ausgehen, auf Augenhöhe zu diskutieren mit den Kollegen im Rat?
Ich sag mal so, Strukturwandel im Ruhrgebiet ist halt generell ein spannendes Thema. Also wenn man sich das letzte Mal anguckt, es gibt ja immer diese Geschichte, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das stimmt, aber als in den 70ern oder 80er Jahren ist RTL nach Dortmund gekommen und hat gesagt, so hier, wir würden gerne unsere Zentrale in Dortmund aufmachen. Und da haben dann die Stadtherren haben dann gesagt, so nee, wir sind eine Stahlstadt, so was wollen wir mit eurem Medienquatsch hier. Und dann ist RTL nach Köln gegangen. So. Und der Rest ist Geschichte. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass so die Aufgeschlossenheit, diesen nächsten Wandel mitzugehen, dass das entweder einen Lernprozess gab und man sagt, okay, natürlich machen wir das dann jetzt dieses Mal werden wir nicht hinten überfallen. Oder aber an vielen Stellen sitzen natürlich auch immer noch die gleichen alten, bräsigen Leute. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir jetzt zu dieser Wahl antreten, um da zu sagen, okay, wir kommen jetzt hier mit frischem Wind rein. Wir brechen jetzt diese alten Strukturen auf, von außen kommend. Die große Koalition in Duisburg wird abgewählt. Dass das natürlich dann vielleicht auch einfach der letzte Anschub ist, dass Menschen im Rat dann darüber nachdenken, so okay, vielleicht ist das, was ich seit 40 Jahren mache und denke, nicht mehr mehrheitsfähig und vielleicht muss ich mich dann dafür öffnen. Aber ich glaube, dafür ist dann halt wirklich wichtig, dass dann auch die politischen Mehrheiten sich dementsprechend verändern, dass man sagen kann, okay, wir wollen jetzt diesen Wandel irgendwie zukunftsfähig auch selber angehen.
Ich glaube auch vielleicht ergänzend, dass ja unsere Stadt Duisburg schon gemerkt hat, wir Grünen haben ein super Wahlprogramm und wir kommen. Und da kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass auch die anderen Parteien hoffentlich bereit sind, auch mitzuziehen und gemeinsam mit uns dann zu regieren. Also ich glaube, wir werden jetzt richtig positiv wahrgenommen und ich bin da eigentlich sehr optimistisch.
Wir sind aber auf jeden Fall bereit dafür, da voranzugehen. Und dann zur Not ziehen wir die anderen mit.
Genau.
Ein schönes Schlusswort. Ihr dürft jetzt noch, finde ich, Schlusssatz von Pelin vielleicht. Pelin, noch, hast du noch eine Botschaft für das Baumhaus und die Podcast-Hörerinnen und so weiter?
Mir fällt jetzt gerade nichts ein.
Okay, dann vielleicht Felix zuerst und du kannst noch nachdenken.
Liebes Baumhaus, vielen Dank für alles, was ihr bisher schon gemacht habt. Die Digitalisierung ist in vollem Gange und sie wird ein breites Querschnittsthema sein, was uns auch in den nächsten 5 Jahren im Rat an vielen Stellen begleiten wird. So, wir brauchen da euch und eure Zuarbeit und ich freue mich dann, dass wir dann nach dem 13. September mit einer ganz breiten grünen Mehrheit im Rat die Konzepte dann noch in die Wirklichkeit umsetzen können.
Ja, also ich finde alles, was ihr bisher auch rausgebracht habt, unglaublich toll und großartig und hoffe, dass ihr auch weitermacht mit vielen, vielen digitalen Themen, weil Digitalisierung ist einfach immer präsent, es wächst und ja, verliert nie an Wichtigkeit und da hoffe ich, dass ihr mit tollen weiteren Themen auch uns informiert und aufklärt und gerne mehr davon. Also ich freue mich auch, wenn ich da auch mal mehr mit beitragen kann, aber ansonsten macht ihr das bisher wahnsinnig toll und ja, danke erstmal an der Stelle.
Tausend Dank Pelin, tausend Dank Felix. Toi, toi, toi für den 13.
Ja, vielen Dank.
Tschüss und am 13. September wählen gehen.
Baumhaus. Digitale Stadt. Vom Baum aus. Alle Infos zum Baumhaus und dieser Folge unter www.baumhausnetzwerk.de.